Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte aus meinem Leben. Sie hat 1982 stattgefunden. Ich absolviere gerade meinen Militärdienst mit 20 Jahren und habe mir ausgerechnet das Jägerbataillon 23 ausgesucht. Und dazu muss man wissen, das ist eine Einheit, die darauf spezialisiert ist, in Hochgebirge und im schwierigen Gelände sich zu bewegen. Und ich muss zugeben, ich habe das dann später bereut, weil A, ich nicht schwindelfrei bin und B, noch Höhenangst habe. Und das ist dann keine gute Idee, gerade bei einer Gebirgseinheit sich zu bewerben. Das ist Februar, tiefer Winter. Wir warten durch meterhohen Schnee auf dem Silvrettergebiet, 10 Tage Hochalpinausbildung, befinden uns auf etwa 2800 Meter Höhe, als kurz vor dem Berggipfel war schon in Sichtweite das Wetter umschlägt. Nebel kriecht vom Tal hoch. Es fängt an zu schneien, sehr ungemütlich, heftig zu stürmen. Es ist bitterkalt, tiefe Minusgrade. Die Sichtweise inzwischen nur noch wenige Meter. Und wir können nicht mehr zurück. Der Abstieg ist zu gefährlich. Unten sind Gletscher, steile Abhänge. Die Bergrettung ist zwar informiert, aber kann nicht zu uns hochsteigen, weil das Wetter es einfach nicht zulässt. Und so sind wir gefangen auf 2800 Meter Höhe, eingekesselt von dem schlimmsten Schneeblitzer, den ich überhaupt in meiner ganzen Geschichte erlebt habe. Und ein Offizier gibt uns den Befehl, uns gegenseitig anzuseilen, damit niemand verloren geht, in diesem ganzen Wetterchaos, diesem Sturm. Und da stehe ich, wie in einem von diesen Hollywood-Disaster-Filmen, kennt ihr das vielleicht, nur ist das kein Film, sondern Realität. Kalt, Wind pfeift um die Ohren, die Kälte, die sich in alle Ritzen der Kleidung hindurchdringt, Erfrierungserscheinungen ersten, zweiten Grades machen sich in der Gruppe bereits bemerkbar. Angst breitet sich aus. Wie geht das weiter? Wie geht diese Szene weiter? Was können wir tun? Was sollen wir tun? Und zum ersten Mal in meinem Leben, damals war ich 20, realisiere ich, dass Warten, Ausharren in schwierigen Umständen, wenn man nichts tun kann, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, vielleicht das Schwierigste ist in einem Moment der großen Bedrängnis. Und erzähle diese Geschichte ganz einfach deshalb, weil es zu unserem heutigen Thema führt. Es geht darum, wie ich bereits angedeutet habe, auszuharren, auch in stürmischen Zeiten. Dass wir auch erkennen, dass stürmische Zeiten auch Gottes Methoden sind, ein Stück weit um unseren inneren Menschen, unserem Charakter zu arbeiten. Und dass es gerade diese Schlechtwetterverhältnisse sind, die uns, denke ich, aus meiner eigenen Erfahrung am meisten verändern, am meisten prägen. Und ich möchte einfach heute Morgen Mut machen. Ich beobachte, dass wenn es schwierig, wenn es mühsam, wenn es zäh im Leben wird, dann wir tendenziell dazu neigen, einen Notausgang zu suchen aus dieser schwierigen Situation. Oder wie Hans es angedeutet hat, dass wir am liebsten von der Töpferscheibe springen würden, weil das, was Gott mit uns macht, sehr unangenehm ist. Aber ich hoffe, dass wir auch ein Stück weit den Segen entdecken können, der eben durch das Ausharren entsteht. Und dass wir, wenn wir in Drucksituationen festbleiben, fest in Christus verwurzelt sind, etwas zutiefst in unserem inneren Menschen geschieht. Und entscheidend ist nicht so sehr, was dir auf deiner Lebensreise geschieht, sondern entscheidend ist eher, was in dir geschieht. Auf deiner Lebensreise geschieht. Und da setzt Gott oftmals an. Wir hätten, oder ich hätte gerne ein möglichst einfaches, sorgenfreies Leben. Gott benutzt das schwierige Leben, auch dein schwieriges Leben, um eben deinem inneren Menschen bestimmte Charaktereigenschaften zu prägen, zu formen, zu festigen. Darum geht es. Wir werden den Text aus Römer Kapitel 5, Verse 3 bis 5 dazu betrachten. Dort lesen wir: Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung und die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Kontext hier im Römerbrief, Paulus schreibt diese Worte auch an Christen, die auch Schlechtwetterverhältnisse erleben und da feststecken. Da gibt es in der Gemeinde kulturelle Konflikte, Probleme, Spannungen durch die Haltung von einigen arroganten Christen, die auf die anderen herunterblicken. Es gibt theologische Streitigkeiten, Uneinigkeit in der Gemeinde. Dann ist die Gemeinde auch unter einem bestimmten Druck durch das soziale Umfeld. Und last but not least sehen wir im Lesen des Briefes, wird die Gemeinde auch von Sünde und Versuchung konfrontiert. Und da lesen wir, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Das Wort für rühmen hier im Text kann manche Übersetzungen übersetzen das auch mit freuen. Das Wort für rühmen meint eigentlich etwas Wertvolles aus einer Situation zu ziehen. Und ehrlich gesagt schon alleine dieser erste Vers, die ersten Worte dieses Textes fordern mich extrem heraus. Denn wie ich schon erwähnt habe, ich mag das gar nicht, wenn es schwierig wird in meinem Leben. Ich hätte möglichst am liebsten ein einfaches Leben mit plötzlichem Herzinfarkt am Ende. Und erlebe, dass das leider oftmals nicht so ist. Gerade haben wir den Tod einer 41-jährigen Frau, die an Krebs gestorben ist, miterleben müssen, werde morgen auf die Beerdigung gehen. Hinterlässt zwei kleine Kinder, sehr schwierige Situation. Das Leben ist nicht fair. Wir merken das alle. Da sehe ich oft die größten Spannungsfelder, weil Gott absolut fair und gerecht ist, haben wir manchmal den Eindruck, auch in unserem Leben sollte es fair und gerecht zugehen. Und so verwechseln wir Gott mit dem realen Leben, aber das stimmt nicht. Gott ist absolut fair und ist absolut gerecht. Das heißt aber nicht, dass es in meinem Leben immer fair und gerecht zugehen muss. Under pressure, rühmen, wir rühmen uns dieses Druckes. Und das ist eben auch das Wort für Bedrängnis hier, das Wort Clips ist in der lateinischen Übersetzung, steht hier im Text Pressura, wir kennen es anders, im Englischen, under pressure. Paulus sagt, wir rühmen uns, ich rühme mich in den Drucksituationen, dann, wenn ich unter Druck, under pressure stehe. Und wenn man so seine Briefe liest, dann merkt man, wow, Paulus, der war oft unter extremen Druck. Er rühmt sich. Und wenn ich so mein Leben dann betrachte, die letzten Jahrzehnte, die chronischen Geldnöte, die so viele Jahre mich nach meinem Dienst begleitet haben, dieser ständige finanzielle Druck, nicht zu wissen, wie dieses Geld, das uns monatlich fehlt, wie Gott das irgendwie wieder zustande bringen wird, da einen Ausgleich zu sorgen. Eine Beziehung zu einem Kind von uns während der Teenagerzeit, das unter extremem Druck war, große Krisenzeit, drei völlig chaotische Beziehungsjahre, auch dieser Kampf, die Familie zusammenzuhalten, in diesem Augenblick, dann der Tag, an dem der Krebs in unsere Familie kam, unsere Ehe, all die Ungewissheiten, alle Therapien, dann das Gemeindeleben, das Familienleben, das Berufsleben, all das irgendwie managen zu müssen, dieser extreme Druck dann immer wieder auch. Under pressure. Ich habe das selbst erlebt. Und dann immer wieder auch zu Jesus zu gehen, Hebräer 12 zu praktizieren, das Wegschauen von den Umständen, das Hinschauen auf Jesus. Ich muss auch bekennen, meine 40-jährige Glaubensreise mit der Gemeinde war auch nicht immer spannungslos. Es gab Entscheidungen, Entwicklungen innerhalb der Gemeinde, die mich sehr herausgefordert haben. Menschen, die ich sehr geschätzt habe, haben die Gemeinde verlassen. Auch das war für mich sehr schwierig. All die Irritationen, die damit verbunden waren, all das hat mich natürlich auch sehr herausgefordert. Hat Fragen an mich gestellt. Und ich weiß, diese Liste ist nicht komplett und du könntest deine eigene Under-Pressure-Liste vermutlich dann auch fertigen. Was sind deine aktuellen persönlichen Herausforderungen? Was macht dir Mühe? Was fällt dir schwer? Wo leidest du vielleicht? Paulus sagt, in all den Situationen, die er erlebt hat, die wir aber auch teilen, Leben heißt ein Stück weit eben auch, mit diesen Dingen konfrontiert zu werden, kann was Gutes daraus entstehen. Weshalb? Paulus beginnt seinen Gedankengang und sagt, Bedrängnis wirkt Ausharren. Wie ich erwähnt habe, tendenziell neigen wir Menschen dazu, wenn es schwierig wird, irgendwie nach einer Fluchttür, nach einem Ausweg, Notausgang Ausschau zu halten. Vielleicht läuft es in einer Beziehung nicht mehr rund, am Arbeitsplatz. Wir stehen dann in der Gefahr, einfach wegzugehen. Wir wechseln den Job, wir verlassen eine belastende Beziehung. Und ich kenne diese Gefahren aus eigener Erfahrung. Es gab in meinem Leben beispielsweise sehr schwierige Beziehungen, wo ich festgesteckt bin, wo ich diese konfliktreiche Beziehung am liebsten verlassen hätte. Dieser Person, die mir so Mühe macht, die mich so herausfordert, am liebsten innerlich den Rücken gekehrt hätte. Und dann ging ich so oft mit dieser Herausforderung zu Jesus, blickte ihm in die Augen, betete. Und so oft hörte ich dann diese sanfte Stimme meines Herrn, dieses sanfte Flüstern, wo er sagte, bleibe, geh nicht fort, harre aus, bleibe darunter, lass los, vertraue, ich kümmere mich darum. Und was ich sagen möchte ist, du musst die Kämpfe, die du kämpfst, den Ausgang dieser Kämpfe Jesus überlassen. Denn gerade der Versuch, selbst einzugreifen und den Ausgang der Kämpfe zu bestimmen, ist der Punkt, an dem du nicht mehr glaubst und vertraust. Und was ich sagen möchte, manchmal würde ich Spannungen gern auflösen, so wie jetzt aktuell mit meiner Frau. Manchmal aber müssen wir einfach darunter bleiben. Denn dieses Wort, was Paulus hier benutzt, ist ein zweifaches Wort, Hypo und Meno, und heißt buchstäblich darunter bleiben, ohne das Spannungsfeld auflösen zu können. Das finde ich sehr herausfordernd. Aber vielleicht ist jemand unter uns, du steckst auch in einer Warteschleife, du wartest vielleicht auf irgendetwas. Und was ich dir sagen möchte, ist, gerade dieser Moment, das Wartezimmer deines Lebens ist ein Ort, an dem Gott ganz massiv an deinem inneren Menschen, an deiner Persönlichkeit, an deinem Charakter arbeitet. Vielleicht ist diese Verzögerung auf das, was du wartest, auch einfach eine Situation, die Gott schafft jetzt in deinem Leben, damit du in deinem Glauben vorankommen kannst, damit du Vertrauen ganz praktisch üben kannst. Es gibt ja zwei Arten von Segnungen, die offensichtlichen und die getarnten Segnungen. Und die getarnten Segnungen finden wir oft im Wartezimmer des Lebens wieder, in Drucksituationen. Aber das sind auch Segnungen. Man muss nur genau hinschauen. Sie sind vielleicht nicht angenehm, wir empfinden Druck nie angenehm, aber es ist auch eine Form, wo Gott uns segnen möchte. Was er in dir tut, während du wartest, ist mindestens so wichtig wie das, worauf du wartest. Nochmals. Was Gott in dir tut, während du wartest, ist mindestens so wichtig wie das, worauf du wartest. Think about it. Denk darüber nach. Jedes Mal, wenn du mit diesen Spannungen, die dein Leben begleiten, zu Jesus gehst, ich liebe Luther, Luther hat den Sack vor die Füße geworfen. Er hat gesagt, beten heißt Gott den Sack vor die Füße werfen. Ich liebe diesen bildhaften Gebrauch von Luther, seiner typischen Art. So oft mache ich das. Ich nehme den Sack, der mich beschäftigt, und wirf ihn einfach Jesus vor die Füße und sage, Herr, da hast du ihn. Du kennst mich, du kennst mein Herz, du kennst diese Spannung, diese Herausforderung. Und jedes Mal, wenn du das tust, ihm, Jesus, den Sack deiner Probleme, deiner Spannungen vor die Füße wirfst, geschieht zutiefst in deinem Herzen etwas. Denn während du im Glauben, im Vertrauen ausharrst, die Spannung aushältst, wächst ganz sanft und leise die Pflanze der Geduld. Aus Geduld entwickelt sich Gelassenheit und aus Gelassenheit entsteht dann in Folge auch Freiheit. All das macht was mit deinem inneren Menschen, formt, prägt und festigt deinen Charakter. Ich möchte dir sagen, ausharren ist auch weit mehr als beharrliches Warten, sondern es ist eher ein aktiver, ein aufmerksames, aktives Hinschauen auf Jesus, was er tut. Und ausharren, darunter bleiben, führt dann auch zu einem bewährten Glauben. Paulus verwendet hier für Bewährung das Wort Dokimos. Wir kennen das in unserer deutschen Sprache. Das Wort dokumentieren ist davon abgeleitet. Das heißt, die Botschaft von Vers 4a lautet: Wer standhaft in den Herausforderungen des Lebens auf Jesus schaut, bei ihm ausharrt, dessen Glaube ist dokumentiert, also für echt, also für tragfähig erfunden. Und Glaube, dokumentierter Glaube, heißt eben auch, dass ich wirklich auf ihn fokussiert bleibe, auch wenn meine Umstände jetzt in dieser aktuellen Situation dagegen sprechen, mich herausfordern. Und ich glaube auch und merke das selber auch, dass Glaube gestärkt wird, Vertrauen gestärkt wird, nämlich oft zu Jesus gehe und sage: Herr, ich habe keinen Plan B, keinen Plan C für diese Situation. Ich habe nur dich. Ich setze alles auf eine einzige Karte. Ich setze alles auf dich. Vertraue dir, lass los. Du weißt, du kennst die Situation, du kennst mein Herz. Ich vertraue dir, Jesus, dass du etwas Schönes, etwas Gutes, Segen aus diesem Spannungsfeld erwachsen lassen kannst. Weißt du, es geht nicht nur in deinem Leben, dass Jesus vertrauenswürdig ist, sondern es geht, dass in deinem Leben sichtbar wird, dass er vertrauenswürdig ist. Habt ihr das gehört? Zeigt unser Leben, gerade in Drucksituationen, in den Spannungsfeldern, die unser Leben begleiten, dass er vertrauenswürdig ist. Vielleicht ist die Drucksituation, under pressure, das, was du jetzt erlebst, eigentlich eine Art Bewährungstest, wo Jesus dann am Ende sagen kann: Gut gemacht, Kind. Ich habe gewusst, dass dein Glaube dokumentiert ist, tragfähig ist, dass er echt ist, dass du mir vertraust, auch in dieser Situation, auch wenn du diese Situation jetzt nicht verstehen kannst. Ausharren aber bewirkt Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. In Papua-Neuguinea sagt man, Hoffnung haben heißt durch den Horizont sehen. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, genau, dieser Satz kommt der biblischen Vorstellung von Hoffnung sehr nahe. Glauben heißt, durch den Horizont sehen, weiter sehen zu können. Nicht so sehr auf das Sichtbare, sondern eben das, was der Glaube sieht. Glaube heißt, weiter sehen zu können. Dass sie sagen, Jesus, ich verstehe das jetzt nicht, aber ich weiß, ich sehe, ich glaube, vertraue, dass aus dieser Situation etwas Gutes entstehen wird. Und für das möchte ich offen sein und bleiben. In Vers 5 dann spricht Paulus vom Heiligen Geist, der stückweit auch hier der Treibstoff dieser Hoffnung ist. Und ich erlebe das immer wieder auch, wenn ich dann in die Stille gehe, wegblicke von den Spannungen, die mein Leben begleiten, auf Jesus schaue, dass das er das dann auch ist, der mich wieder auf das Positive, auf das Gute, auf das Schöne neu ausrichtet. Unser Leben gleicht einem Spaziergang über eine Wiese. Es gibt überall schöne Blumen auf der Lebenswiese. Es gibt aber auch Kuhfladen. Und es gibt Menschen, die sehen immer nur die Kuhfladen auf ihrer Lebenswiese. Das Problem dabei ist, dass sie das Schöne, das Gute, die Blumen, die herrliche Wiese dabei nicht mehr wahrnehmen. Auf was blicken wir? Auf was blickst du, wenn du über deine Lebenswiese gehst? Wo ist dein Fokus? Wohin blickst du? Was siehst du? Was prägt dich? Was bekommt Macht über dich? Haben wir Hoffnung? Sind wir Hoffnungsträger? Und das ist auch für mich so ermutigend, Teil einer Gemeinde sein zu dürfen, weil für mich bedeutet auch Gemeinde, Gemeinschaft ein Stück weit, gemeinsam uns zu ermutigen, aufzubauen, da wo wir vielleicht müde geworden sind, dem anderen wieder aufzuhelfen, gemeinsam wieder uns auf Christus hin auszurichten. Bewährung aber bewirkt Hoffnung. Und in Vers 5 eben die Liebe Gottes als Begleiter des Ausharrens. Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist eine ganz eigentlich schlichte, einfache Aussage und doch unglaublich tief. Denn Paulus sagt, dass die Liebe Gottes nicht nur außerhalb von uns wirkt, sondern auch innerhalb von uns wirkt. Auch wenn wir vielleicht das nicht so spüren und wahrnehmen. Aber es ist diese Liebe, die darauf wartet, immer mehr an die Oberfläche unseres Lebens zu dringen. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass immer wenn ich dann in meiner stillen Zeit zu Jesus gehe, er mich immer wieder auch gerade das zuspricht und mich erkennen und spüren und wissen lässt, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mich versteht und wie sehr er gerade jetzt in diesem Spannungsfeld bei mir ist und mit mir über die Lebenswiese läuft. Jesus sagt, schau nicht auf die Kuhfladen, schau auf das Gute, auf das Schöne, auf meinen Segen. Ich bin da, auch jetzt. Was ich sagen möchte ist, wenn dich niemand versteht, einer versteht dich. Wenn sich niemand um dich kümmert, einer ist immer für dich da. Und wenn dich vielleicht gerade jetzt die Last so Mühe macht, so niederdrückt, einer trägt sie mit dir, Jesus. Möchte einfach Mut machen heute Morgen, gerade in schwierigen Situationen, einfach bewusst in seiner Gegenwart zu bleiben, sie zu suchen, in die Stille zu gehen und sich dieser Liebe von Christus auch ganz bewusst auszusetzen. Ich fasse kurz zusammen. Schwierigkeiten, wir kennen sie alle. Schwierigkeiten sind wie Handwerker, die zu uns kommen, uns zu besuchen und eine Arbeit in unserem Leben vollbringen möchten. Nicht immer einfach so reparieren, Dinge zu verändern. Aber auf lange Sicht werden wir von diesen Handwerkern profitieren. Ganz sicher. Frage, wie entwickelt man eigentlich Ausdauer? Ganz einfach, durchhalten. Durchhalten inmitten von Schwierigkeiten. Meine Beobachtung ist, gerade wenn wir Dinge erleben, die wir nicht verstehen können, die uns sehr herausfordern. Wollen wir Klarheit? Und Jesus sagt, vertrau mir. Und meine Erfahrung ist, selten können wir beides haben. Selten bekommen wir Klarheit und Vertrauen. Meistens wissen wir mit Unklarheit umgehen, mit Spannungen und dennoch Christus vertrauen. Das ist auch gut so. Wir brauchen nicht auf alles eine Antwort. Jesus mutet es uns zu, Spannungsfelder auszuhalten. Was ich noch sagen möchte ist, Meistens, auch wir Christen, konzentrieren wir uns auf unsere Lebensreise, auf das, wohin wir gehen. Gottes Hauptinteresse aber ist, wer wir dabei werden. Für uns ist Gesundheit wichtig. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber was ist, wenn Gott eine andere Prioritätenliste hat? Wenn sein Wertesystem ein anderes ist? Wenn für ihn Charakter, Persönlichkeit, dieses Bild nochmal mit der Formung des Töpfers, wenn er unseren inneren Menschen formen möchte und dabei alles benutzt, was uns so manchmal Mühe macht, was ist, wenn das bei ihm eine höhere Priorität hat? Als Gesundheit beispielsweise. Wenn sein Hauptinteresse ist, wer wir auf unserer Lebensreise werden und wer wir am Ende unseres Lebens sein werden. Wir sprechen ja gern als Christen, ja, wir wollen den Willen Gottes tun. Natürlich, ist gut so, das will ich ja auch. Aber der Wille Gottes tun hat mehr mit dem Sein zu tun als mit dem Tun. Das ist so. Die Frage ist, es geht, der Wille Gottes zu tun hat mehr mit dem Sein zu tun als mit dem Tun zu tun. Weil ich glaube, sein Hauptinteresse liegt darin, der richtige Mensch in den falschen Umständen zu sein. Oft haben wir, oder manchmal haben wir den Eindruck, im falschen Film zu sein, in falschen Umständen. Boah, würde jetzt am liebsten weggehen. Ach, muss das sein, ist so mühsam. Aber es geht darum, die richtige Person in diesen schwierigen Umständen zu sein, indem ich glaube, vertraue, loslasse, warte, ausharre. So lang, bis Christus kommt, dieses Spannungsfeld aufzulösen. Und wenn er nicht alle Spannungsfelder in unserem Leben auflösen wird, das Ende ist gut. Eines Tages gehen wir nach Hause. Wir verlassen nicht das Hause, das Zuhause, wir gehen nach Hause. Und eine Tragödie mit einem guten Ende ist keine Tragödie, sondern ein Triumph. Wow, das Ende ist gut. Das Ende ist ein Triumph. Auch wenn es dazwischen manchmal schwierig ist. Das Ende entscheidet über das Leben und nicht das, was dir auf deiner Lebensreise begegnet. Und wenn du an Jesus glaubst, ist das Ende sensationell. Es geht darum, die richtige Art von Mensch zu sein, in schwierigen Umständen. Ein Mensch des Glaubens, des Vertrauens. Ein Mensch des Ausharrens, des Durchhaltens. Und Gottes Führung zeigt sich oftmals nicht so sehr in diesen Umständen, die uns herausfordern, sondern Gottes Führung zeigt sich mehr, dass er diesen Moment, dieses Spannungsfeld mit uns gemeinsam geht, dass er seine Hand um uns legt und sagt, Peter, komm, oder Susanne, komm, oder wie auch immer, kannst deinen Namen einsetzen. Wir gehen gemeinsam durch dieses Minenfeld. Auch wenn es jetzt schwierig ist, auch wenn diese Situation dich herausfordert. Ich möchte die Geschichte von der Einleitung fertig erzählen. Da stehe ich immer noch auf 2800 Meter Höhe, klirrend kalt. Und plötzlich, nach ungefähr 3 Stunden, klärt sich das Wetter auf. Der Schneesturm legt sich, der Nebel verzieht sich, so überraschend schnell wie er kam. Und wir können dann gemeinsam ins Tal hinuntersteigen, dort unsere Erfrierungserscheinungen behandeln lassen. Und ich habe eine wichtige Lektion für mein noch junges Leben gelernt, nämlich, wende deinen Blick auf Jesus und nicht auf den Sturm. Vielleicht fragst du dich, wie lange noch? Findet denn mein Ausharren und Warten kein Ende? Und diese dunkle Schatten, diese Frage, wie lange noch, kann dich dahin führen, wie ich heute schon erwähnt habe, dass du aus dieser schwierigen Situation, diesem Spannungsfeld, einen Notausgang, eine Fluchttüre suchst. Oder wie Hans gesagt hat, am liebsten von der Töpferscheibe springen würdest, wie lange noch? Vielleicht bist du alleinstehend, sehnst dich nach einem Partner. Eine mögliche Beziehung ist in deiner Reichweite, aber diese Person teilt deinen Glauben nicht. Und du denkst dir, ja, vielleicht sollte ich mich doch auf eine zweite Wahl einstellen. Vielleicht hast du einen Traum, wartest auf die Erfüllung eines bestimmten Lebensziels. Was du dich beruflich ersehnt hast, ist nicht eingetreten, in weite Ferne gerückt. Du weißt nicht warum, aber es schmerzt, es tut weh, es wirft Fragen auf. Eine chronische Erkrankung macht dir zu schaffen. Und du fragst dich, ah, wie lange noch? Ich kenne diese Frage. 17 Jahre Leben mit Krebs, das ist, macht was mit einem. Da fragt meine Frau manchmal auch unter Tränen, wie lange noch? Wie lange noch diese Bürde tragen? Und dann kannst du auf diese Situation blicken oder du kannst sagen, wow, drei Kinder, alle drei Kinder erwachsen geworden. Alle drei stehen im Berufsleben, sind gut unterwegs. Sie hat erleben dürfen, wie die Kinder erwachsen werden. Das ist ein Grund, dankbar zu sein. Es ist immer die Frage, was betrachte ich? Die Kuhfladen oder die Blumen? Welken oder reifen? Das ist deine Entscheidung. Vielleicht ist dein Glaubensleben etwas verflacht, deine erste Liebe zu Jesus verflogen. Du tendierst dahin, dich geistlich treiben zu lassen. Oder was auch immer dich aktuell bedrängt, ich weiß es nicht. Aber was ich sagen möchte ist, aufgeben, weggehen ist immer einfach. Bleiben ist immer schwieriger. Ich möchte dir einen einzigen Satz heute mitgeben. Halt ihn fest, ich möchte sagen, geh nie, nie, niemals leichtfertig weg. Dieser Satz durfte ich immer wieder auch ganz persönlich üben. Oftmals wollte ich am liebsten weggehen. Jesus hat gesagt, warte, bleibe, harre aus. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. In diesen Situationen habe ich die wichtigsten und wertvollsten Lektionen meines Lebens gelernt. Da, wo ich geblieben bin, wo ich ausgeharrt habe. Halte durch, wenn du dich jetzt in einer Under-Pressure-Situation befindest. Es wird der Tag kommen, wo du das Wartezimmer deines Lebens verlassen wirst. Und sieh ganz genau hin. Jesus selbst ist mit dir im Wartezimmer und reicht dir seine Hand. Er sagt, ich bin bei dir. Gerade jetzt, in dieser Zeit des Wartens, des Ausharrens, ich leiste dir Gesellschaft. Ich gehe diesen Weg, diese schwierigen Schritte jetzt mit dir. Ich werde dir die Kraft geben, hier zu warten, auszuharren. Lass los. Vertrau mir, es kommt der Tag, an dem du dieses Wartezimmer verlassen wirst. Der Sturm wird sich legen, der Nebel wird sich lichten und dein Glaube wird dann einen großen Test bestanden haben. Und durch dein Ausharren wird dein Glaube sich als dokumentiert erweisen, denn ich bin absolut vertrauenswürdig. Und wenn du das jetzt im Vertrauen aushältst, aussitzt, ausharrst, wird auch dadurch ein Stück weit ausgedrückt, dass ich vertrauenswürdig bin, wie ich heute schon erwähnt habe. Ich würde ganz gerne unsere kurze Reise durch unser Thema Römer 5, Verse 3 bis 5 mit 4 Fragen beenden. Ich denke, wir machen eine Minute Stille. Nochmals, das gehörte zum Reflektieren. Diese 4 Fragen können eine Hilfestellung dazu sein, aber auch vielleicht ganz persönlich mit Jesus zu sprechen, ihm eine Antwort zu geben auf das, was du heute gehört hast.